heute sagen möchte. Ich habe letztes Mal ja dieses Bild gebraucht von dieser Glühbirne, die da waren, erinnern sich daran. Eine Glühbirne hat zwei Pole, es gibt Input und es gibt Output und es braucht beide Pole. Die Glühbirne wird mit Strom gefüllt, wenn kein Input da ist, gibt es kein Licht, aber der Strom fließt aus einem bestimmten Grund in diese Glühbirne hinein, nämlich, dass sie Licht ist. Und genauso ist es bei uns auch. Gott, er möchte uns füllen, natürlich für uns, aber nicht nur für uns, sondern auch für andere. Kraft, Strom fließt in uns hinein, in unser Leben, und es soll aber nicht dort bleiben. Die Kraft soll dort nicht versiegen irgendwann, sondern die Kraft soll aus uns herausströmen und ins Leben hineinströmen von anderen Menschen. Und dabei ist die Herzenshaltung ganz entscheidend, mit der wir Dinge tun, sei es ein Dienst in der Gemeinde, da sagt Anna nachher auch noch mehr dazu, oder einfach auch, wie wir im Alltag Salz und Licht sein sollen. Alles soll aus der richtigen Motivation heraus geschehen, nicht aus dem falschen Pflichtbewusstsein heraus, das muss ich ja machen als Christ, sondern weil wir begeistert sind von Jesus und sagen, das, was ich mit meinem Gott, das, was ich mit meinem Jesus erlebt habe in meinem Leben, ich kann davon nicht schweigen, sondern ich möchte es anderen erzählen, ich möchte es anderen weitergeben, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt Paulus mal, denn es ist die Kraft zum ewigen Leben und die Kraft, die wir hier in diesem Leben, in dieser Welt brauchen. Und genau das soll unser Herz bewegen. Heute geht es um den zweiten Aspekt, und zwar um die richtige Haltung und Einstellung, die ein Leiter haben soll der Gemeinde gegenüber, aber auch umgekehrt. Und es hat ganz viel mit dem zu tun, was ich gerade eben nochmal wiederholt habe, aus welcher Motivation heraus wir unseren Dienst tun oder aus welcher Motivation heraus wir auch bei uns im Alltag Salz und Licht sein wollen. Und für den zweiten Aspekt möchte ich gerne Johannes den Täufer als Beispiel benutzen. Du musst mich dann stoppen, wenn ich zu lang bin. Hast du keine Lust drauf? Okay, ich versuche mich zu disziplinieren. Johannes den Täufer als Beispiel und Vorbild nehmen. Johannes der Täufer, der war Salz und Licht, volle Kanne oder wie Sandra sagen würde, volle Lotte. War der Salz und Licht, denn hey, da ist eine Stimme irgendwo in der Wüste, die schreit, und die Menschen sind hingegangen, die sind da rausgegangen, weil sie diesen Johannes hören wollten. Die haben einen richtigen Weg aufgenommen, weil sie wussten, hey, da irgendwo in der Wüste, nicht hier so auf dem Marktplatz, nein, irgendwo in der Wüste, da schreit einer und da will ich hin, denn was der schreit, das muss ich unbedingt hören. Also Johannes der Täufer, der war Salz und Licht, aber richtig, richtig krass. Und er war begeistert von Jesus. Er hat ihn noch nicht selber gesehen, das kommt dann noch, ne? Aber er hat prophetisch über diesen Jesus gesprochen. Und Johannes der Täufer, er wird auch als der Wegbereiter Jesu, als Wegbereiter von Jesus bezeichnet. Und darin verbirgt sich eine ganz interessante Thematik, wie ich finde. Johannes, er wusste ganz genau, wer er war. Und er wusste auch ganz genau, wer er nicht war. Und das ist ziemlich wichtig, weil daraus die richtige Herzenshaltung erwächst. Weil Johannes wusste, wer er war, und weil er auch wusste, wer er nicht war, konnte er dadurch sein eigenes Herz bewahren vor Stolz. Und davor auch seinen Dienst als Plattform für sich selber zu benutzen. Und Stolz ist einer der größten Angriffspunkte eines Leiters. Denn es verschiebt den Fokus weg von Gott, den Fokus weg von Jesus, es verschiebt den Fokus weg davon, dass wir gemeinsam Gottes Reich bauen, und es verschiebt den Fokus darauf hin, dass ich für mich selbst arbeite, für meinen eigenen Ruhm, für mein eigenes Ansehen, dass die Leute mich toll finden, denn dann predige ich lieber das, wo ich weiß, dass es die Zuhörer gerne hören, wenn es um mich geht, aber wenn es um Gott geht, dann sollte ich auch Dinge predigen, dann muss ich auch Dinge predigen, wo nicht nur Beifall geklatscht wird, sondern weil ich weiß, das ist dran, das möchte Gott sagen, das möchte Gott mitteilen. Stolz führt dazu, dass wir nicht die Ziele Gottes aus den Augen verlieren und dass wir stattdessen unsere eigenen Ziele verfolgen. Und dadurch entsteht zum Beispiel Machtmissbrauch von Leiterschaft und viele, viele Dinge mehr, die damit einhergehen. Und am Beispiel von Johannes dem Täufer sehen wir ganz genau, wie man es richtig macht. An ihm sehen wir die richtige Herzenshaltung. Schon am Anfang hat er gesagt, es kommt einer nach mir, der wird größer sein als ich. Und das zeigt eigentlich schon sein Herz. Es kommt einer nach mir, der wird größer sein als ich. Ich bin nicht mal würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Er hat von Anfang an immer den Fokus weggelenkt von sich selber auf Jesus. Und er hat Menschen nicht, die ihm ja nachgelaufen sind, Menschen sind zu ihm gekommen. Und er hat diese Menschen nicht an sich selbst gebunden, sondern er hat diese Menschen an Jesus gebunden. Johannes 3, 25, Vers 25 bis 30, da haben wir eine Folie, da lesen wir das, wie das war, nachdem, das war danach, nachdem Johannes Jesus schon getauft hat. Und da sagen seine Jünger Folgendes zu Johannes. Eines Tages fingen die Jünger des Johannes ein Streitgespräch mit einem Juden über die Reinigungsvorschriften an. Daraufhin kamen sie zu Johannes, also die Jünger die von Johannes, und sagten zu ihm, Meister, der Mann, dem du auf der anderen Seite des Jordans begegnet bist und auf den du hingewiesen hast, der tauft jetzt auch Menschen. Und anstatt zu uns zu kommen, gehen nun alle zu ihm. Also da sprechen sie von Jesus. Sie sagen, Mensch, wir hatten so viele Anhänger und so viel war da, ein erfolgreicher Dienst. Unser Dienst ist gewachsen und gewachsen und gewachsen und auf einmal sind alle irgendwie weg, weil sie zu diesem Jesus laufen. Und dann sagt Johannes Folgendes, er sagt, ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel her gegeben ist. Man könnte über so viele Stellen predigen, ich versuche mich auf das Nötigste zu beschränken. Und dann sagt er, ihr wisst selbst, dass ich euch ganz offen gesagt habe, ich aber bin nicht der Christus. Ich bin von Gott beauftragt, ihm den Weg zu bereiten, mehr aber nicht. Er muss immer größer werden und ich muss immer geringer werden. Johannes, ihm war eines klar, es geht bei allem, was ich tue, geht es um Jesus und es geht nicht um mich. Und deswegen konnte er hier auch sagen, er muss immer größer werden und ich muss immer geringer werden. Und deswegen hatte er auch im entscheidenden Moment, da wo er ja herausgefordert war, auch kein Problem damit gehabt, einen Teil von seiner Stellung zurückzugeben. Er hat, wie ich schon gesagt habe, seine Jünger an Jesus gebunden und nicht an sich selbst. Und so sollen auch wir Wegbereiter sein, Wegbereiter für Jesus. Wir sollen Menschen von Jesus erzählen, Menschen, die noch nie von ihm gehört haben, Menschen, die noch Zweifel haben, Menschen, die Schlechtes erlebt haben durch Kirche und durch irgendwelche Traditionen oder sonst irgendwas, sollen wir erzählen, Mensch, es geht nicht um Religion, es geht um Jesus. Und dann sind wir Wegbereiter, weil wir Herzen vorbereiten können, dass Jesus kommt und dass Jesus eintreten kann. Aber dann müssen wir diese Menschen zu Jesus führen und dann dort lassen. Es ist so viel Leid schon im Reich Gottes passiert, wo Leiter Menschen an sich selbst gebunden haben, weil wenn diese Leiter aufgehört haben, dann waren diese Leute auch irgendwie weg. Oder schlimmer noch, wenn dieser Leiter auf einmal in Sünde gefallen ist und ist irgendwie rausgekommen, der lebt in Ehebruch oder sonst irgendwas, dann sind diese Jünger auf einmal vom Glauben abgefallen, weil sie so schockiert waren. Das passiert, wenn Leiter Menschen an sich selber bindet und dieser Leiter auf ein Podest gestellt wird und das ist mein Vorbild, das ist mein Leuchtstern. Luther hat mal gesagt, die Menschen wollen mich zu einem Fixstern machen, aber ich bin gar keiner. Ich sollte gar keiner sein. Niemand sollte mich als Vorbild nehmen, sondern nur Jesus allein. Und wir wissen, Luther war ganz stark, wir letztes Mal Reformationstag gehabt, Luther war ganz stark, der junge Luther, ein Glaubensvorbild. Aber im Alter hat er ein paar Dinge abgezogen, die waren nicht ganz so gut. Und das zeigt uns das. Wir sollten nie einen Leiter als Orientierung nehmen, sondern Jesus. Und genauso steht auch jeder Leiter in der Verantwortung, Menschen an Jesus zu binden und nicht an sich selbst. Und jeder Leiter muss sich auch hinterfragen lassen von der Gemeinde, dienst du noch Gott oder dienst du dir selbst? Und am besten fragt sich das jeder Leiter auch selber. Warum ist dieser Punkt mir so wichtig? Geht es da wirklich noch um Gott? Oder geht es da um mich? Geht es da um mein Ego? Will ich das durchdrücken, weil das für mich wichtig ist, aber im Hinblick aufs Reich Gottes ist es vielleicht gar nicht wichtig? Oder ist es vielleicht gar nicht dran? Die Kinder gucken heute den Josef-Film hinten im Kinderstundenraum. Und bei Josef sehen wir das auch ganz genau. Als Josef in den jungen Jahren die Berufung, die Prophetie von Gott bekommt, alle werden sich vor dir verneigen, ja, da war er stolz und arrogant und er wollte die Berufung Gottes in seinem Leben nehmen als Plattform für sich selber. Ihr werdet euch alle vor mir verneigen. So sagt es Gott. Typisches Beispiel für Plattform. Gottes Begabung und Berufung, die er da war, Prophetie, die da war, hat er als sich selber genommen, als Plattform für sich selber. Und nachher, als der Pharao zu ihm sagt, ich habe gehört, dass du Träume deuten kannst, da sagt er was? Kann ich nicht. Ich kann es nicht. Aber Gott kann. Und ich glaube an diesen Gott. Wir sehen sein Herz, was sich verändert hat. Und es ist eine ganz, ganz große Veränderung, die dadurch hervorgegangen ist. Gott, er heilt, aber wir sollen beten. Gott, er möchte wirken, aber er möchte es durch uns tun. Gott deutet Träume, aber Josef sollte sich gebrauchen lassen, dass Gott es durch ihn tun konnte. Okay, ich bin auf der Zielgeraden, hoffentlich. Und so sollen auch wir nicht den Dienst als Plattform für uns selber benutzen, sondern wir sollen schauen, wo Gemeindemitglieder stehen und wie wir Gemeindemitglieder fördern können, damit sie in ihre Berufung mit Gott hineinwachsen. Beim ICF München finde ich das immer sehr cool, wie die das machen. Wir kennen das in verschiedenen Bereichen, dass wir ja auch junge Leute oder alles spielt keine Rolle, aber Menschen, die einfach unerfahren sind, dass wir sie mit reinnehmen. Zum Beispiel im Lobpreis machen wir das so, dass unerfahrene Menschen dann einfach mal einen Bereich mitarbeiten und dass sie dann Erfahrungen sammeln können. Und ich habe das in vielen Bereichen erlebt und was mich erstaunt hat beim ICF München ist, dass sie das sogar bei der Predigt machen. Und es ist so cool und ich möchte es unbedingt anfangen, auch mit umzusetzen. Die machen das so, wenn eine Predigt aus drei Punkten besteht, dann predigt zwei Punkte zum Beispiel der Pastor oder jemand, der eben schon, oder Gemeindeleiter oder jemand, der halt Predigterfahrung hat. Und dann wird zum Predigt eine Person, die noch keine oder wenig Erfahrung hat beim Predigen, predigt dann diesen einen Punkt dieser Predigt mit, weil sie wollen, dass dadurch Gaben erkannt werden, Gaben gefördert werden und dass dadurch sich Menschen entwickeln. Wie sollen sich Menschen entwickeln im Predigtdienst, wenn man ihnen nicht diese Möglichkeit, diese Plattform dafür gibt? Und genau das machen sie. Und das finde ich richtig, richtig stark, dass das passiert. Aber was ist dann, wenn ich dann zwei Punkte predige und der Junge predigt einen Punkt und der Junge kommt besser an als ich? Und er ist beliebter als ich. Und die Gemeinde sagt, lass doch lieber nächstes Mal den zwei Punkte predigen und du nur einen. Was passiert dann? Wie geht's mir damit? Und genau da sind wir, genau an diesem Punkt, am Herzen. Worum geht's mir? Dass ich hier eine Plattform habe, um zu sprechen? Oder geht's mir um das Reich Gottes? Dass ich möchte, dass nicht hier in den Reihen ungenutztes Potenzial rumliegt, sondern dass ich den Reich Gottes Gedanke habe, dass Menschen wachsen, dass neben mir andere Menschen groß werden können. Und ich sage euch mal was, wenn wir irgendwann an dem Punkt sind, dass wir den Luxus haben, dass wir hier viel zu viele Prediger haben, dass wir viel zu viele Gottesdienstleiter haben, dass wir viel zu viele Lobpreiser haben, Leute, dann lasst uns eine neue Gemeinde gründen in einem anderen Teilort von Sonnenbühl und lasst uns, das soll doch unsere Vision sein. Ja, danke schön, genau. So wollen wir es doch machen. Dann wollen wir nicht in die Höhe wachsen, sondern in die Breite. Und wir möchten, dann gründen wir eine neue Gemeinde. Und es gibt so viele Gemeinden, die dieses Modell bereits fahren. Australien, dieses Grow-Modell, die machen genau das. Sie gucken, dass Menschen gefördert werden, dass sie in ihre Gaben hineinfinden. Sie bilden diese Menschen aus und die sind regelmäßig genau an diesem Punkt, wie ich gerade beschrieben habe, dass sie so viele neue, starke Prediger haben, neue Lobpreiser, neue Gottesdienstleiter und dann nehmen sie 30 Leute aus der Gemeinde und sie gründen eine Campusgemeinde in der Nachbarstadt und dadurch wächst Gemeinde und dadurch werden mehr Menschen mit dem Evangelium erreicht und dadurch wird Reich Gottes gebaut. Und das ist genau das, was wir wollen, dass Reich Gottes gebaut wird. Nicht, dass ich groß werde als Einzelperson, sondern dass wir gemeinsam groß werden, dass wir gemeinsam wachsen und dass dadurch Reich Gottes wächst und multipliziert wird. Ein letztes Beispiel noch, dann darfst du kommen, Anna. Wir sehen das Zum Beispiel auch bei Mose und bei Josua auch sehr schön die Art und Weise, wie sie miteinander umgegangen sind. Mose war der Leiter, der auf dem Berg stand und gebetet hat. Aber Josua war eigentlich der Schlachtenheld. Er stand in der vordersten Reihe, er hat das Schwert geführt, er hat die Schlachten geschlagen. Und er war in vielen Punkten viel begabter als Mose war. Mose hätte diese Schlachten nicht schlagen können. Und doch sehen wir, dass Mose Josua diese Freiheit gegeben hat, dass Josua als Held eben diese Schlachten kämpfen konnte. Und andererseits sehen wir aber auch, dass Josua, der Schlachtenheld, sich Mose, dem Leiter, untergeordnet hat. Als Leiter muss ich nicht alles besser können als alle anderen. Boah, Gott sei Dank, was wäre das ein Stress. Das wäre gar nicht möglich. Aber ich darf als Leiter mich dazu entscheiden, dass andere, die an meiner Seite kämpfen, dass es andere Helden gibt, die an meiner Seite kämpfen und die neben mir ihre Begabungen entwickeln, denn dass ich ihre Begabungen sehe und dass ich ihre Begabungen entwickle. Und Menschen, die Berufungen und Gaben haben, müssen es lernen, auch wenn sie begabt sind, auch wenn sie gut sind, auch wenn sie qualifiziert sind, sich der von Gott eingesetzten Leiterschaft unterzuordnen. Selbst dann, wenn sie Dinge besser können als der Leiter. Wir sehen das bei Josua. Josua hat sich nicht über Mose gestellt, weil er Dinge besser kannte als Mose, sondern er hat sich trotzdem der von Gott gesetzten Leiterschaft Mose untergeordnet. Und wenn du begabt bist und berufen bist und du hast noch keine Leitungsposition, dann ordne dich der von Gott gegebenen Leiterschaft unter. Aber das heißt auch, dass auch Leiterschaft auch überprüft wird, dass Leiterschaft auch kritisiert werden darf, dass Leiterschaft auch hinterfragt werden darf und dass auch gesagt werden darf, dient er noch Gott oder dient er sich selber. Aber es gehört eine Herzenshaltung dazu, wirklich zu sagen, ich ordne mich da auch Leiterschaft unter. Und als Leiter haben wir die Aufgabe, keinen zu blockieren aus Angst, der könnte besser, beliebter oder sonst was sein als ich, sondern zu sagen, ich gebe dir jede Plattform, wo ich erkenne, dass Gott dich begabt hat. Sei es im Predigtdienst oder egal wo. Ich möchte dich nicht blockieren, sondern ich möchte, dass du wächst und dass du groß wirst. Und gemeinsam haben wir alle zusammen die Aufgabe, egal ob Leiter oder nicht, dass wir begeistert von Jesus sind, dass wir von Jesus erzählen. Und das ist die Hauptsache. Und so entsteht ein fruchtbares Miteinander. So, ein fruchtbares Miteinander. Das ist der Überleitungssatz, liebe Anna.
Gut, ich mein Mikro ist an. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Und ja, es ist ganz komisch, jetzt so anzufangen, wo schon so Gas gegeben worden ist. Aber ihr könnt jetzt einfach umschalten auf Anna. Genau, es ist so gut, dass Dani das nochmal betont hat, dass es um unser Herz geht. Ne? Deswegen haben wir das ja auch genannt, erstmal das Herz eines Leiters. Und ich sage gleich im Nebensatz, es soll uns ja nicht nur um Leiter gehen, ne? Weil dann kommt ihr ganz schnell, ja, ich bin ja kein Leiter, ja, ist es jetzt hier ein Seminar über Leiterschaft und ich bin gar kein Leiter. Es sind ja ganz viele Punkte. Noch nicht, oder in einem anderen Bereich, ne? Also man definiert Leiter ja auch manchmal ganz komisch, ne? Also das sind die, die einen Bereich leiten oder so, aber du kannst auch Leiterschaft ausüben in deiner Familie. Ich dachte dann ganz viel in der Predigt über meine Kinder nach, also da bin ich ja am meisten Leiter eigentlich tatsächlich über meine Kinder und auch über andere Bereiche. Ich habe zu Karl schon mal gesagt, also man leitet wenigstens sich selber. Also Leiter sind wir irgendwo alle. Genau, und es geht in allem, was wir tun, um unser Herz. So alles, was wir tun, was wir denken, wo wir einen Dienst auch tun, geht es um unser Herz, weil Gott unser Herz sieht, weil ihm unser Herz wichtig ist. Es geht ihm ja nicht um starren Gehorsam, so von wegen, jeder soll jetzt einen Dienst tun, weil Gott will das halt so, wir sind ja ein Leib und jeder hat eine Aufgabe. Gott geht es ja nicht um dieses starre, seine Geboten folgen, sondern um unser Herz. Und Dani hat schon gesagt, welchen Aspekt ich heute aufgreifen will, und zwar als Vorbild vorangehen. Als Vorbild vorangehen. Ich musste ein bisschen stocken, weil Dani vorhin gesagt hat, ja, wir sollen ja nur Jesus als unser Vorbild haben. Dann dachte ich, ja, nein, ich sage hier rechts eigentlich jetzt nicht. Aber ich glaube, ihr könnt das alles einordnen, wie er das gemeint hat. Ich möchte die Bibelstelle lesen aus 1. Petrus 5, die Verse 2 bis 3. Da wird an die Leiterschaft erstmal von der Gemeinde appelliert. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Hütet sie gern und nicht widerwillig, sondern wie Gott es will. Kümmert euch nicht um sie, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr Gott gerne dienen wollt. Dabei sollt ihr die Menschen, die eurer Leitung unterstellt sind, nicht bevormunden, sondern sie durch euer gutes Beispiel leiten. Also ich denke mal, so dieser erste Teil, da muss man gar nichts mehr zu sagen, da hat Dani schon ganz viel gesagt. Aber mir geht es um diesen letzten Teil des Verses. Wir sollen Menschen als Leiter durch unser gutes Beispiel leiten. Leiter sollen vorangehen. Es vormachen, wie es geht. Sie sollen andere anspornen, das Wort hatten wir heute auch schon, im Glauben. Und zwar nicht, weil sie von hinten Druck machen, sondern weil sie selber im Glauben vorangehen. In 1. Timotheus, da schreibt Paulus auch an einen jungen Leiter, an Timotheus, nächste Folie, niemand soll dich geringschätzen, nur weil du jung bist. Sei allen Gläubigen ein Vorbild in dem, was du lehrst, wie du lebst, in deiner Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Also eigentlich so das Komplettpaket. Sei in allem, was du tust, was du denkst, ein Vorbild, und zwar allen Gläubigen, auch wenn sie älter sind als du selbst. Und ich weiß nicht, ob ihr das Bild kennt, ich habe noch eine Folie mitgebracht. Es gibt zwei unterschiedliche Wege, eine Gruppe zu leiten. Das ist jetzt nicht aus einem christlichen Hintergrund, da wird ganz viel über Leiterschaft, wird ja auch ganz viel in der Wirtschaft gesprochen. Und ja, du kannst oben sitzen als Leiter, als Boss und antreiben und sagen, jetzt mach mal. Oder du kannst es machen wie das untere Bild, indem du vorangehst. Und um das biblisch auszudrücken, die Bibel verwendet ein ganz bestimmtes Bild, wenn es um Leiterschaft geht, nämlich das Bild eines Hirten. Älteste, und ich möchte mal alle Leiter mit reinnehmen, sollen Hirten sein, sollen einen Hirtendienst tun. Und wenn wir uns jetzt mal fragen, was ist der Unterschied zwischen einem Hirten und einem Cowboy? Ein Hirte geht seiner Herde voran. Und ein Cowboy, was macht der? Piu! So, das ist das, ne? Das kann auch Spaß machen, ne? Aber ein Hirte geht voran, ein Cowboy treibt die Herde von hinten an. Ein Hirte, was hat der dabei? Ein Hirtenstab. Ein Cowboy? Eine Peitsche. Lasso, genau. Lasso und Peitsche. Lasso und Peitsche. Ein Leiter soll ein Hirte sein. Und zwar soll er leiten durch sein Vorbild und nicht, indem er Druck oder Zwang ausübt. Das Wort, was die Bibel verwendet, auch die Bibelstellen, die wir gelesen haben, wo dieses Wort Vorbild vorkommt, ist das Wort Typos, das ist ein griechisches Wort, und das bedeutet ursprünglich prägende Form. Also, das hat den Vorgang beschrieben, man hat eine bestimmte Form, also ich denke da immer so an Kunst, ne? Eine bestimmte Form, und das drückt man in ein Material rein und dann entsteht etwas, nämlich ein Abdruck von dieser Form. Und das verdeutlicht sehr gut, was ein Vorbild macht. Ein Vorbild prägt. Ein Vorbild prägt. Und ich denke, das haben wir alle selber schon erlebt. Wir werden durch Vorbilder geprägt. Jeder von uns wird geprägt, ob du es willst oder nicht. Und du kannst dir am Anfang deines Lebens auch nicht aussuchen, wer, sondern die Menschen, die uns am meisten prägen in den ersten Jahren, sind unsere Eltern. Oder die Menschen, mit denen du aufwächst. Eltern prägen ihre Kinder so stark wie kein anderer Mensch. Und das zwar im Guten und auch im Schlechten. Und Das als Mama merkt man das jeden Tag, oder? die eigenen Kinder sind ja immer total einem Spiegel von einem selbst. Und wenn die Kinder dann mit irgendwas ankommen, wo ich manchmal so zusammen so, was war denn das jetzt für ein Spruch? Ich schiebe es dann immer ganz schnell auf den Kindergarten oder auf die Schule, da werden sie ja auch geprägt. Aber manchmal ist man doch darüber beschämt, dass man die Dinge erkennt, die man selber vielleicht tut, ne? Oder selber sagt. Wir prägen unser Umfeld. Und zwar werden wir nicht nur als Kinder geprägt, sondern auch darüber hinaus. Wir verlieren diese Eigenschaft nicht. Unser Umfeld hat Auswirkungen auf uns. Aber genauso andersrum, unser Verhalten hat auch Auswirkungen auf unser Umfeld. Wir werden geprägt und wir prägen gleichzeitig. Und es ist so interessant, dieser Gedanke, wenn man sich das mal bewusst macht. Die Atmosphäre, die in einer Gruppe herrscht, wird durch dich mit beeinflusst. Das erlebt man manchmal, ne? Manchmal ist schon, wenn eine Person in den Raum kommt, dann verändert sich manchmal was. Entweder am besten zum Positiven, manchmal auch ja, zum Negativen. Auf jeden Fall, nur unsere Anwesenheit prägt schon das Umfeld. Nur, dass du da bist, wo du bist, in deinem Beruf, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, hat schon Einfluss auf dein Umfeld. Je mehr Verantwortung du trägst und je mehr Blicke auf dich gerichtet sind, desto stärker natürlich. Deswegen ist es so wichtig für Leiter, weil Leiter sind ganz oft ja auch im Fokus und im Blick. So, wenn man hier vorne steht, ihr seht mich jetzt alle. So, alles, was ich sage, hat einen Einfluss. Ne? Und je mehr Verantwortung du trägst, je mehr Leute dir zuhören, desto stärker ist natürlich dieser Punkt ausgeprägt, dass deine Anwesenheit und das, was du tust, was du sagst, Einfluss hat auf andere Menschen. So, diese Tatsache, die kann einen jetzt total ermutigen. So, wenn man denkt, hey, das ist gut, dass ich in meiner Arbeitsstelle einfach nur da bin. Das prägt, weil ich habe Jesus in mir und ich trage ihn weiter. Einfach, dass ich da bin, durch wie ich mich verhalte gegenüber anderen, wie ich rede, was für Wörter ich ihm vielleicht in den Mund nehme und was nicht, was ich erzähle oder was ich auch ganz direkt vom Glauben weitergebe. Das prägt mein Umfeld. Das ist ermutigend. Und gleichzeitig kann es auch ein bisschen erschlagen. Also ich denke immer wieder, oh Mann, wir sind Leiter und das ist ja auch irgendwie eine Verantwortung, ne, die man hat, weil man Einfluss auf andere Menschen hat. So, das heißt, wenn ich mir die Tatsache bewusst mache, dass ich Vorbild bin und auch, ich soll ja auch ein Gutes sein, dann steigt der Druck. Dann steigt der Druck. Und ich habe auch ganz oft aber auch an, nicht nur an die Gemeinde gedacht in der Predigt, sondern auch an die Situation zu Hause. So, weil ich weiß, ich habe ja Einfluss auf meine Kinder und wie ich mich jetzt in einer Drucksituation verhalte, wenn es gerade hoch und runter geht, so, ne? Also Chaos und Geschrei, das hat Einfluss auf die anderen. Und dann steigt mein Druck und ich denke, Mensch, jetzt muss ich mich richtig verhalten. Und irgendwie geht es dann aber auch manchmal nicht. Wir können dem ja auch nicht entgegen, weil ganz oft jetzt, wie wir von Luther gehört haben, auch, ja, nehmt euch mal mich nicht als Vorbild und so. Ja, das machen die Leute aber. Das kann man sagen, das kann man auch als Mutter sagen, ja, Kinder, nehmt euch mich jetzt mal nicht als Vorbild. Ja, die Leute werden es machen. Ne, die Leute nehmen auch, wenn die wissen, du bist gläubig, das ist denen ihr Bild von Christen dann. Ne? Das ist ja auch ein Druck, den man dann hat, irgendwie, weil man ja auch Jesus gut repräsentieren möchte auf dieser Welt. So, wenn wir merken, dass wir diesen Druck nicht standhalten können, dann begeben wir uns in eine Gefahr, und zwar die Gefahr, unser Vorbild vorzuspielen. Das klappt vor allem, wenn das nicht so ein arg persönlicher Kontext ist. Ne? In der Familie, irgendwann geht es nicht mehr, da bist du, wie du bist. Also, aber wenn das dann doch so, ne, so ein bisschen was drüber ist, dann versuchen wir, das irgendwie zu überspielen. So, ein gutes Vorbild zu sein, obwohl wir es vielleicht gar nicht sind, oder betonen irgendwas, besonders, was wir gut können und das andere lassen wir dann lieber weg. So. Zum Beispiel, vielleicht behandelt dich jemand richtig blöd und du bist verletzt, vielleicht bist du sogar richtig beleidigt und du fandest es richtig blöd, dass der andere so zu dir war. So, und dann weißt du aber, ja, ich soll jetzt ein gutes Vorbild sein und alles so tun und dann tust du so, als würde es dir gar nichts ausmachen. Kennt ihr solche Situationen? Also ich kenne sie schon. Also da kommt dir irgendjemand blöd und andere kriegen das mit und du reagierst halt so, so irgendwie, um das zu überspielen, aber eigentlich in dir drin sieht es ganz anders aus. So, und jetzt ist es natürlich ein schmaler Grat und ich denke, das betrifft besonders Leiter, die irgendwie auch unter Beobachtung stehen, ob sie es wollen oder nicht. Zwischen, ich heuchle jetzt was vor, also so bewusst, und zwischen, ich halte jetzt in Weisheit meine tiefsten Gedanken und Gefühle mal zurück und äußere nicht alles, was ich denke. Versteht ihr, was ich meine? Also es gibt da irgendwie so ein schmaler Grat dazwischen. Und mir hilft dabei der Grundsatz, den Spruch kennt ihr auch alle, ich muss nicht alles sagen, was wahr ist, aber alles, was ich sage, muss wahr sein. Und ich denke, dass es nicht nur für unsere gesprochenen Worte gilt, sondern auch für unsere Gefühle, die wir kommunizieren oder die wir nach außen zeigen. So, wir wissen jetzt alle, wir sind Vorbilder, wir prägen unser Umfeld, ob du es willst oder nicht. Und uns ist auch allen klar, dass keiner von uns ein perfektes Vorbild ist. Keiner. Und das, gut. Jetzt ist schon wieder ein bisschen Druck rausgenommen. Weil wir werden alle Fehler machen. Der beste Leiter auf der ganzen Welt, wer auch immer das ist, ich bin es nicht oder ja, ich kenne keinen. Wir werden alle Fehler machen. Wir werden alle Fehler machen und wir werden alle scheitern und Leute werden sehen, dass wir scheitern. So, das ist die Realität. Aber das Gute ist, dass wir nicht nur Vorbild im Guten sein können, in dem, was wir gut können, sondern wir können auch Vorbild sein, wie wir mit unserem Scheitern umgehen. Wie wir mit unseren Fehlern umgehen, wie wir sogar mit Sünde umgehen, offensichtlicher Sünde. Und ich möchte jetzt zwei Personen mit euch anschauen. Da gibt es ganz, ganz, ganz viel zu sagen. Also jetzt, wenn dir noch ganz viele andere Punkte zu den zwei Personen einfallen, das ist voll gut, weil da gibt es halt einfach auch so viel. Und ich möchte nur ein paar Aspekte so rausgreifen, die jetzt für das Thema, denke ich, uns helfen können. Und zwar geht es um zwei Personen, die waren beide Leiter. Und zwar von Gott berufen, von Gott eingesetzt. Und beide waren Menschen, deswegen waren beide nicht perfekt. Das heißt, sie haben auch Versagen erlebt. Sie sind beide gescheitert, aber sie sind sehr unterschiedlich damit umgegangen und die Folgen waren auch sehr unterschiedlich. Und zwar geht es um Saul und David. So, das Paradebeispiel, ne? Aber das ist einfach so gut, da kann man so viel draus lernen. So, wir haben zum einen Saul. Saul war der erste König von Israel und interessanterweise bin ich gerade in meiner persönlichen Bibellese auch gerade da so rum, bei 1. Samuel. Und das ist ja so interessant, weil Saul schiebt man ja immer gleich so in die Schublade, ja, der hat es voll verbockt. Ne? Also zumindest das ist das Erste, was einem einfällt. Aber Gott hatte ihn ja wirklich auserwählt. Ne? Über ihn hieß es am Anfang seines Dienstes, dass Gott mit ihm war. Und wir lesen ja auch, wie der Geist Gottes über ihn kommt und er weissagt an mehreren Stellen. Also da heißt es, der Geist Gottes war auf ihm. So, aber dann kommt es sehr schnell in seiner Leiterschaft, in seinem Königtum zu einer Situation, in der er Gott ungehorsam ist. Und ich umschreibe es nur ganz kurz. Das Volk Israel war ja bedroht, bedrängt von den Philistern und der Saul hat gewartet auf den Propheten Samuel, dass er kommt und das Opfer bringt, dass sie Gott auf ihrer Seite haben, dass sie so die Sicherheit haben, Gott ist mit uns. Und er wartet da und wartet und Samuel kommt nicht. So, und dann kommt es dazu, Saul kann es nicht mehr aushalten und gegen den Befehl Gottes opfert Saul selbst das Brandopfer. Und just in dem Moment kommt der Samuel so, ja super. Hätte mal noch eine Stunde gewartet. Aber einige Zeit später ist Saul wieder ungehorsam. Gibt es noch eine Situation, da kämpft Israel gegen das Volk der Amalekiter und Gottes Befehl war ganz klar, alle Tiere sollen getötet werden. Da soll nichts übrig bleiben. Naja, und Saul hat es halt nicht gemacht, sondern die besten Schafe, die besten Rinder hat er dann doch noch zur Seite genommen, um sie zu behalten. So, das ist Saul, was er verbockt hat. Und dann haben wir David. David, viele, viele Jahre später, er ist König, er ist in seinem Palast, obwohl er eigentlich auf dem Kampffeld sein sollte und ihm ist langweilig oder ich weiß auch nicht, aber auf jeden Fall sieht er eine Frau und er findet sie wunderschön, die ist aber verheiratet, das weiß er auch, Bathseba, er holt sie in seinen Palast, er schläft mit ihr und Bathseba wird schwanger. Und David versucht mit aller Macht, das zu vertuschen, weil er weiß, das war falsch. Und am Ende sieht er keinen anderen Ausweg, als ihren Ehemann Uriah ins offene Messer laufen zu lassen. Er kümmert sich aktiv darum, dass er dem Ehemann auf dem Schlachtfeld stirbt. So, wenn ich das immer angeguckt habe, was Saul falsch gemacht hat und was David falsch gemacht hat, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich dachte immer, also... beim Saul, ja klar, der war ungehorsam, aber da wurde ja niemand umgebracht, oder? So, da hat keiner Schaden dran erlitten. Es war doch nicht so schlimm, oder? David, der beging Ehebruch und Mord. Und wir wissen doch, dass Samuel als Saul ertappt, will ich nicht sagen, aber wo es offensichtlich will, wo Samuel zu Saul kommt und ihm zeigt, was er falsch gemacht hat und ihn fragt, dass Samuel ganz klar die Worte Gottes weitergibt, Gott hat dich jetzt verworfen. Gott hat dich verworfen und dein Königtum wurde dir entrissen. Und von David wissen wir, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und Gott stand zu ihm. So, warum ist das so? Warum ist das so? Und der Unterschied ist zwischen Saul und David ist, wie sie mit ihrem Versagen umgegangen sind und mit ihrer Schuld umgegangen sind. Ihre Herzenshaltung, und es geht heute ja ganz viel ums Herz, ihre Herzenshaltung war komplett anders. Komplett anders. Und ich möchte jetzt... mal Saul nochmal anschauen, wie er reagiert hat. Und da möchte ich die Bibelverse vorlesen. 1. Samuel 13, 11 bis 12. Wenn du jetzt den Zusammenhang nicht so verstehst und die Geschichten, lest dir das am besten einfach nochmal durch. Ich kann das jetzt nicht alles ganz genau nochmal erzählen, aber ich glaube, ihr versteht, was ich euch sagen möchte. So, also es kam zu dieser Situation, ne, die ich vorhin gesagt habe, wo Saul ungehorsam war. So, Samuel sagte, was hast du getan? Saul antwortete, ich musste mit ansehen, wie mir die Männer davon liefen und du bist nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erschienen, während die Philister schon in Michmasch bereitstanden. Da habe ich mir gesagt, die Philister wollen mich in Gilgal angreifen und ich habe noch nicht einmal den Herrn um Hilfe gebeten. So sah ich mich gezwungen, das Brandopfer selbst darzubringen. So, ich habe es ein bisschen markiert, ne? Also, das war die Situation, wo Saul geopfert hat, statt auf Samuel zu warten und Saul sagt, ja, die sind mir alle weggelaufen, ich muss was tun und du bist ja auch zu spät gekommen. So, nächster Vers. Die andere Situation, das mit den Tieren, 1. Samuel 15, 13 bis 15. Als Samuel ihn schließlich fand, begrüßte Saul ihn. Der Herr segne dich, sagte er. Ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Tatsächlich? Woher kommt dann das Blöken der Schafe und das Gebrüll der Rinder, das ich höre, wollte Samuel wissen. Meine Männer haben sie von den Amalekitern mitgebracht. Also ich erkenne da ein bisschen Muster. Die Schlange war es, ja, tatsächlich. Ein Muster, das zieht sich sehr oft durch, anscheinend durch die Bibel. Saul schob die Schuld von sich weg. So, er war sehr offensichtlich ertappt worden, aber er nahm die Schuld nicht selbst auf sich, obwohl er der Verantwortliche war. Ne? Also in der ersten Bibelstelle mit dem Opfer war ja tatsächlich er derjenige, der was falsch gemacht hat. Und in der zweiten hatte er die Verantwortung und hat auch das nicht verhindert, dass seine Männer das getan hatten. Und das ganz Typische ist bei ihm, was ich daraus lese, immer waren die anderen schuld. So, ich bin nur Opfer der Situation. Ich sah mich gezwungen. Ich konnte ja gar nicht anders, als das jetzt zu tun. Und das, was ich da auch rausgelesen habe, dass Saul sagt, ich musste mit ansehen, wie mir die Männer davon liefen. Da lädt sich ganz viel davon, dass Saul mit aller Macht versucht hat, das Volk bei sich zu halten und seine Krieger. Ne, er wollte seine Position nicht verlieren. Er wollte sein Ansehen nicht verlieren. Und selbst als es dann zu spät war, ne, als Samuel dann sagt, okay, Gott hat dir das Königtum entrissen. So, er wird es einem anderen geben, der besser ist als du. Das finde ich ja auch so ein krasser Spruch. Sagt Saul noch, ja, aber kannst du mir jetzt noch Ehre erweisen, dass ich noch die Ehre behalte vor den Ältesten des Volkes? Also er wollte irgendwie, auch wenn er schon längst abgeschrieben war, er wollte irgendwie noch trotzdem gut dastehen vor den anderen. Die Meinung der anderen war ihm wichtiger als das, was Gott über ihn dachte. Man kann das Menschenfurcht nennen. Menschenfurcht. Dabei sollte er nicht die Menschen fürchten, sondern Gott. Gottesfurcht. Gottesfurcht statt Menschenfurcht. So, Saul, wie reagierte David? Und da sind wir ganz schnell fertig mit seiner Reaktion. Da kam der Nathan. Und wir wissen, er erzählt ja diese Geschichte. Ne? Und David macht es ganz kurz. Oder? Da bekannte David Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Das war alles. Keine Ausrede, kein Relativieren, keine Erklärung, warum das jetzt so gekommen war und eine Entschuldigung. Ja, ach, aber ich war doch so allein und die war so hübsch oder ach, was auch immer und ich habe ja eigentlich was Gutes getan, die hat doch jetzt viel Besseres. Nee, gar nichts. Er hat einfach nur die Erkenntnis gehabt, ja, ich bin schuldig vor Gott. Ich bin schuldig vor Gott. David wusste, dass er versagt hatte und er stand dazu. Und wenn wir dann die nächsten Verse lesen, dann lesen wir, dass David die Gegenwart Gottes suchte. Dass er kniete, dass er weinte, dass er sich gedemütigt hat, dass er sich vor Gott niederwarf. Und da lesen wir auch, dass die Ältesten und Angesehenen des Volkes zu ihm kamen. Das ist mir vorher noch gar nicht so aufgefallen. Und dann versuchen, ihn aufzuheben. Ja, jetzt komm, David, bist doch der König. So, jetzt steh mal wieder auf und so. Aber David war das egal. Ihm war es egal, was die anderen dachten und was für eine Position er hatte und wie er sich eigentlich verhalten sollte, weil er wusste, wer Gott war und weil er Gott fürchtete und nicht die Menschen. Er wusste, dass er und alles, was er tat, sein Dienst, sein Königtum, alles, dass er absolut abhängig von Gott war und keinerlei von Menschen, nur von Gott. Und wir sehen, wie Gott David vergeben hat, obwohl das wirklich viel falsch gemacht hatte. Er verwarf ihn nicht. Vorbild im Scheitern sein. An David können wir das sehen, wie wir Vorbild im Scheitern sein können. Es kommt nicht darauf an, ob wir alles richtig machen, weil das machen wir eh nicht. Und es kommt auch nicht darauf an, ob unsere Schuld groß oder klein ist, zumindest wie wir das halt definieren, sondern es kommt auf unsere Haltung drauf an. Zu den eigenen Fehlern zu stehen, das zeugt von großer Stärke. Ich glaube, das merken wir alle. Es kostet Überwindung, auch einen Fehler zuzugeben und zu sagen, das war wirklich meine Schuld. Das ist gar nicht so einfach. Aber dieser Punkt, dass es so wichtig ist, dass wir letztendlich uns nicht vor Menschen rechtfertigen müssen, sondern vor Gott. Das ist wirklich entscheidend. Das ist grundlegend entscheidend. So oft machen wir uns Gedanken darüber, was andere von uns denken. Oder mache nur ich mir die Gedanken? Der Karl, wenigstens der Karl. Eigentlich sollten wir uns darüber Gedanken machen, was Gott über uns denkt. So, meine Ermutigung für uns heute Morgen: Geh als gutes Vorbild voran, weil Vorbild bist du auf jeden Fall. Prägen tust du auf jeden Fall, egal wie groß dein Einflussbereich ist. Hab keine Angst zu versagen. So, wir werden alle Fehler machen, wir werden alle scheitern und Leute werden sehen. Aber wie du damit umgehst, hat Einfluss auf andere. Und als letzte Ermutigung: Sei nicht nur selber Vorbild, sondern such dir Vorbilder. Such dir gute Vorbilder, denen du nacheiferst. Nicht indem du sie erhebst, ne? So wie Daniel davor gesagt hat, das machen wir nicht. Jeder auf ein Podest erheben und dann nur in die Richtung, sondern jeder hat ja auch unterschiedliche Stärken, ne? Und der eine ist vielleicht in dem Bereich dir ein Vorbild, der andere in einem anderen Bereich. Aber vor allem richte dich natürlich nach Jesus aus. Jesus ist das perfekte Vorbild. Er ist das perfekte Vorbild. Wenn du auf ihn schaust und in seinen Fußstapfen läufst, dann wirst du auch nach dem Scheitern wieder aufstehen, weil er dir vergibt. Und ganz am Schluss von meiner Predigt möchte ich ein Zitat vorlesen, was mich dann sehr ermutigt hat in allem, was man vielleicht manchmal als Druck empfindet, Vorbild zu sein und andere gucken auf einen und was weiß ich, und wir repräsentieren Jesus und so weiter. Aber nochmal dieser Mut: Schau einfach auf Jesus. Es geht ja so viel um Beziehung und um unser Herz, und Herz hat auch ganz viel mit Beziehung zu tun, deine Beziehung, die du zu Jesus hast. Und das Zitat, was ich vorlesen möchte, lautet: Jesus ist der Anführer der Gemeinde. Wer ihm folgt, führt andere richtig. Wenn du auf Jesus schaust und mit ihm lebst, dann führst du andere richtig. Dann bist du ein Vorbild, so wie Jesus es haben möchte. Richte deinen Blick auf ihn. Amen.